Die Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
In einer Extra-Ausgabe der Kolpingstunde hören Sie jetzt den Festvortrag von Kardinal Reinhard Marx im Rahmen des Kolping-Gedenktages im Kolpinghaus München Zentral. Zum Thema, warum eine starke Demokratie uns alle braucht.
Liebe Kolping-Schwestern und Kolping-Brüder, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Adolf Kolping hätte sich verwundert die Augen gerieben, wenn er gehört hätte, dass ein Kardinal zum Thema Demokratie spricht. Es ist nicht so selbstverständlich, dass die Kirche zum Thema Demokratie eine positive, unterstützende Haltung einnimmt. Das musste in der Geschichte erst entwickelt werden. Umso wichtiger ist es heute, dass wir begreifen, in der Entwicklung der katholischen Soziallehre ist das Thema Demokratie ein wichtiges Thema. Als ich als Professor begann in Paderborn, ich war noch kein Weihbischof, habe ich bewusst die erste Vorlesung, das erste Vorlesungsprogramm unter das Thema gestellt, politische Ethik. Das hatten wir im Studium nie gehört, politische Ethik. Wir haben über Arbeit gesprochen, über Soziales, über Prinzipien, aber politische Ethik, Verfassungsethik, was ein Gemeinwesen ist, das war nicht so deutlich im Blick. Umso wichtiger ist es heute. Kaum in einer Zeit wird so heftig über Demokratie gestritten und nachgedacht wie in den letzten Jahren. Es verwundert eigentlich, denn man könnte denken, 1989 sei alles gelaufen. 1989, als die Revolution endlich den Kommunismus beseitigt hat, weggefegt hat, waren alle, jedenfalls ich, der Überzeugung, das ist ein Schritt nach vorne. Das ist ein Schritt auf Demokratie hin, in vielen Ländern. Die Menschenrechte werden stärker werden. Die Alternative der Diktatur, des Kommunismus sowieso, sind vorbei. Es gilt jetzt, Demokratien aufzubauen, gemäß dem Prinzip der Menschenrechte, des Marktes, der sozialen Marktwirtschaft, natürlich in Ungleichzeitigkeiten mit verschiedenen Beschleunigungsschritten. Aber eigentlich hat man gedacht, die Sache ist entschieden. Und Gott sei Dank können wir jetzt nach vorne schauen und die Welt ein bisschen, ich habe es ja in der Predigt gesagt, besser machen. Nicht vollkommen, die gibt es nicht, die Welt. Aber wir können sie besser machen. Und das spüren wir jetzt, so einfach ist es nicht. Die Demokratien sind alle im Stresstest. Und das muss uns als Kirche beunruhigen. Wir könnten natürlich sagen, die Kirche, wie es früher Lehre war, ist indifferent gegenüber den Staatsformen. Und deswegen, und das finde ich ein wenig bedenklich gelegentlich, sehen manche auch die Zukunft der Kirche eher im Süden, was immer das heißen mag. Natürlich kann man sagen, vielleicht sind die Menschen in Afrika frömmer, aber leben sie besser? Sind die Menschenrechte besser geachtet? Ist das nicht wichtig? Oder ist darin doch bei einigen die Vorstellung, die Kirche lebt besser in einer vormodernen Welt, wo die Frauen nicht so emanzipiert sind und nicht so spät heiraten und nicht so gebildet sind? Ich spüre manchmal hier eine merkwürdige Verdrehung im Kopf. Und zu sagen, in unserem Land ist weniger Kraft der Religion messbar, aber woanders sehen wir viel mehr Menschen, die zur Kirche gehen und deswegen ist diese Welt schon eine bessere Welt dort, das ist ein Irrtum. So einfach ist es nicht. Umso wichtiger ist es, dass wir uns Gedanken darüber machen, dass die Demokratie, die Menschenrechte, die soziale Gerechtigkeit ein christlicher Auftrag ist und wir nicht sagen können, Hauptsache die Menschen sind gemessen, was auch immer das heißen mag, fromm und die anderen Dinge interessieren uns nicht. Da hätte Adolf Kolping Einspruch erhoben. Die anderen Dinge müssen uns interessieren. Gibt es Chancen für alle? Gibt es Gerechtigkeit für alle? Gibt es Gleichberechtigung von Mann und Frau? All das ist von außerordentlicher Bedeutung und gibt ein Kennzeichen einer christlichen Gesellschaft, ist nicht nur das, was manche meinen, an äußerlicher Praxis, sondern auch an dem, wie eine Gesellschaft lebt. Und das mag in einem Stresstest sein. Ja, ich habe mir 1989 nicht vorstellen können, dass wir heute Trump als Präsident haben, wieder zum zweiten Mal, dass wir einen Krieg in Europa haben, dass auch in Europa selber autoritäre Regime sich breit machen und dass wir erleben werden, wie der neue Präsident der Vereinigten Staaten versuchen wird, Europa zu spalten und Europa sich neu auf den Weg machen muss. All das hätte ich damals nicht gedacht. Und deswegen ist die Herausforderung, vor der wir stehen, eine große. Erst recht hätte ich nicht gedacht, dass wir rechtspopulistische Parteien in Deutschland, ja in ganz Europa haben würden. Das hängt nicht nur an dem sogenannten Jahr 2015. Jetzt im Rahmen der Veröffentlichung der Biografie von Angela Merkel wird das ja immer behauptet. In allen Ländern Europas ist diese Kraft stärker, die autoritärer denkt, die rückwärtsgewandt denkt, die nicht eigentlich das aufgenommen hat, was Demokratie ist, die Gleichberechtigung aller, die offene Gesellschaft, die pluralistische Gesellschaft, wo jeder auch nach im Rahmen der Gesetze sein Glück suchen kann und ihr Glück und nicht vorgeschrieben wird, wie du leben sollst. Manche Christen träumen davon, dass wir anderen sagen, wie sie zu leben haben und das gesetzlich durchsetzen. Das ist nicht Demokratie. Und deswegen sind die Gefährdungen, demokratiefeindlich zu sein oder jedenfalls demokratiekritisch, durchaus auch in den eigenen Reihen immer zu überprüfen. Deswegen haben wir Bischöfe ja das vielbeachtete Wort geschrieben über Nationalismus und Populismus, wo wir klargemacht haben, das geht mit dem christlichen Glauben nicht überein. Das ist sehr großartig aufgenommen worden. Natürlich hat es auch Kirchenaustritte gefordert, gebracht. Die Briefe, die kann ich alle schön sammeln. Aber es geht eben darum zu sagen, können wir auch mal deutlich eine Grenzlinie ziehen, wo wir deutlich unterstreichen, was Demokratie bedeutet. Wir hatten uns daran gewöhnt, dass das irgendwie ein Selbstläufer ist. Die europäische Aufklärung, die Entwicklung hindern zur Demokratie, wie es bei Hegel heißt, Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, das ist eine Selbstverständlichkeit. Da kann man gar nicht zurück, man kann nicht zurückfallen. Es geht nur immer weiter nach vorne. Vielleicht ein paar Rückschritte und dann geht es wieder weiter. Und das ist alles verbunden mit dem Westen. Ich erinnere mich daran, wie George W. Bush und Gorbatschow im Mittelmeer auf dem Flugzeugträger 1990 die neue Weltordnung ausgerufen haben. Es war ziemlich stürmisch. Ich sehe die Bilder vor mir. 1990 war das. Und natürlich haben wir gedacht, die neue Weltordnung, das ist unsere Weltordnung. Demokratie, Menschenrechte, Marktwirtschaft. So ist es nicht gekommen. Ich lese gerade das Buch von Anne Applebaum, die den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat, über die Achse der Autoritären. Da wird einem schwindelig über das, was in den letzten Jahrzehnten auch sich weltweit global entwickelt hat. Damals gab es die berühmten Bücher, die ich in meinen Vorträgen auch immer wieder benutzt habe. Francis Fukuyama, Das Ende der Geschichte. Manche, die Älteren, werden sich daran erinnern. Und Samuel Huntington, The Clash of Civilizations. Beide haben unterschiedliche Zukunftsvorstellungen gehabt. Huntington eher von den Spannungen ausgehend, die auf uns zukommen, und Fukuyama eher von der Erwartung, dass es eigentlich wirklich keine grundsätzlich bessere Alternative gibt als die Demokratie, die Menschenrechte und ein Gemeinwesen, das die offene Gesellschaft nach vorne bringt. Beides ist nicht ganz in Erfüllung gegangen, aber wir sind alle sehr viel skeptischer geworden. Und wie die Welt, die globale Welt, am Ende des 21. Jahrhunderts aussieht, weiß ich nicht. Wir haben jetzt die Entwicklung hin zu illiberalen Demokratie, hören wir, was immer das heißen mag. Und das, was der neue Präsident der Vereinigten Staaten von sich gibt und seine Gefolgsleute, macht mich nicht hoffen, dass es da anders aussieht als illiberal. Gut, es wird Wahlen geben, auch das wird zu Ende gehen. Wir erleben keine Diktatur, ich will jetzt hier nicht schwarz malen. Aber was in den Jahren passieren kann, an Veränderungen, an Festlegungen, an, wie man im Englischen sagt, Incentives, also an Anreizen, in welche Richtung wir zu gehen haben, das wird riesige Folgen haben. Da ist unsere Wahl, die wir jetzt erleben, eine Fußnote. Aber das ist ein Einschnitt, der viel tiefer geht. Und der betrifft eben die Zukunft der Demokratie. Was sollen die anderen Völker in der Welt denken, wenn das der Westen ist, wie der Westen sich jetzt darstellt? Mit der Spitze der Vereinigten Staaten, die im Grunde genommen neu, so heißt es dann in der Fachwelt, ein National Protected Capitalism in Gang bringt. Also für uns erstmal. Dabei brauchen wir, das ist ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich geworden, eine globalere Sicht. Wir brauchen eine Sicht des Weltgemeinwohls. Wir brauchen eine Sicht im Blick auf die Klimaveränderung, die das Ganze vor Augen hat. Und nicht nur Einzelinteressen, nicht nur nationale Interessen. Nie werde ich das Wort von François Mitterrand vergessen, er war schon vom Tod gezeichnet im Parlament in Straßburg. Und er sagt, le nationalisme, c'est la guerre. Das ist der Krieg. Und er hat recht, dass wir das nochmal erleben würden. Ich sage es ganz offen, berührt und erschüttert mich zutiefst. Das hätte ich nicht gedacht. Aber wir müssen uns den Realitäten stellen und müssen versuchen, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Es geht ja darum, ob wir es schaffen, auch global oder jedenfalls erst einmal bei uns, eine Gesellschaft der verantwortlichen Freiheit zu konstruieren. Mit den Gewinnen auch, die die Geschichte gebracht hat an Menschenrechten und Freiheit, die ja im tiefsten, im christlichen Menschenbild wurzeln, auch wenn die Kirche nicht immer auf dieser Seite gestanden hat, auch wenn sie nicht verstehen konnte, jedenfalls manche Amtsträger nicht verstehen konnten, dass hier eigentlich ein biblisches Bild des Menschen aufleuchtet, die Würde des Menschen, die Gleichheit von Mann und Frau, die Personenwürde, die sich einbringt in eine freie Gesellschaft, nicht in eine erzwungene, von oben erzwungene Richtung hinein, sondern wo Menschen sich selbst organisieren im Rahmen der Verantwortung. Das ist eine schwierige Entwicklung. Die Demokratie ist ein sehr schwieriges und komplexes Gebilde. Das merken wir eben jetzt auch. Aber wir können davon ausgehen, dass er nicht im Widerspruch steht zur christlichen Botschaft und der katholischen Soziallehre. Ja, im Gegenteil, dass dieses Gemeinwesen, das kann man ja unterschiedlich organisieren, politisch, es gibt nicht die eine Form der Demokratie, der Republik, aber dass dies auf jeden Fall ein Fortschritt ist in der Geschichte der Menschheit. Und dass wir das zu verteidigen haben, auch aus christlichem Grunde, aus christlicher Perspektive, dass das Thema für uns ist und dass wir gefordert sind. Das Menschenbild und Weltbild der Bibel ist also ein wesentlicher Grund für die Freiheit. Die Freiheit ist nicht etwas, was wir verdient haben, was wir gemacht haben. Die Freiheit ist ein Geschenk. Wir können ja die Freiheit nicht selber machen. Wir sind nicht auf der Welt, weil wir das verdient hätten. Wir haben uns ja nicht selber gemacht. Wenn wir wirklich Menschen sein wollen, müssen wir Bezugnahme nehmen zu etwas, was nicht wir selber sind. Und das nennen wir Gott. Und das ist wichtig, dass wir das als Christen einbringen. Als die große Debatte war über die europäische Verfassung vor einigen Jahren, da war ich noch nicht hier, aber sehr mit den europäischen Dingen verbunden. Und dann haben wir dafür gekämpft natürlich. Und dann habe ich immer gesagt, in der Präambel muss keine Anrufung Gottes stehen, wie im Grundgesetz. Mir reicht es, wenn in der Verfassung der Vereinigten Staaten von Europa, das durfte man gar nicht mehr sagen, darf man heute auch nicht mehr sagen, als wäre das etwas Unschickliches. Also in der Europäischen Union in der Verfassung stehen würde, wir sind nicht Gott. Das ist gemeint mit dem Gottesbezug. Die Freiheit ist eine geschenkte Freiheit, eine verantwortete Freiheit, die wir nicht gemacht und verdient haben. Und dafür stehen viele Dinge, die in der Demokratie und in einer christlichen Gesellschaft wichtig sind. Ich will das aber nicht ausführen, es sollte ja auch nicht zu lang werden. Für mich ein Symbol des Ganzen ist der Sonntag. Der Sonntag ist ein Raum, 321 von Konstantin eingeführt, der Unterbrechung, wo die Logik des Profits, der Herrschaft, der Macht der einen über die anderen, auch wenn sie geregelt ist, auch wenn sie rechtsstaatlich organisiert ist, unterbrochen wird für etwas anderes. Wo der Mensch, wie das Bundesverfassungsgericht, nicht die Bischöfe, gesagt haben, seine Seele erheben soll und sich vergewissern soll, dass seine Freiheit ein Geschenk ist. Dankbar dafür zu sein. Das ist ein wichtiger Punkt und deswegen verteidige ich den Sonntag mit allen rechtsstaatlichen Mitteln natürlich. Und wir müssen sagen, die Demokratie ist keine Heilslehre. Manche machen daraus eine quasi Religion. Die demokratische Religion ist eine Staatsform, aber sie hat religiöse Grundlagen. Hartmut Rosa, der Soziologe, hat ja dieses kleine Büchlein geschrieben. Demokratie braucht Religion. Man müsste jetzt wissen, was Religion dann bedeutet. Aber sie braucht Voraussetzungen, die sie selber nicht garantieren kann, wie das in unserer Staatslehre selbstverständlich ist. Und diese Voraussetzungen der Demokratie, dass Menschen sich engagieren, dass sie da sind, dass sie sich einbringen, sind absolut notwendig. Und da sind wir alle gefordert. Deswegen ist die Demokratie eine Wirklichkeit, die uns alle braucht, wie wir im Titel eben aufstehen. Die Demokratie ist mehr als Rechtsansprüche. Darin haben wir uns etwas verloren. Vielleicht ist das ein Grund der Krise, weil wir denken, wenn jeder das tut, wozu er gesetzlich verpflichtet ist und nicht mehr, und ich alle Ansprüche an den Staat auch einfordere, dann ist das Demokratie. Das ist der Tod der Demokratie. Wenn Menschen nur das tun, wozu sie verpflichtet sind, dann können wir alle den Laden schließen. Denn schon die Gründung einer Familie ist die Bereitschaft, mehr zu tun, als wozu ich verpflichtet bin. Paul Kirchhoff, der große Verfassungsrechtler, hat das gesagt, dass ein Mann und eine Frau zueinander sagen, ich liebe dich, lass uns ein Leben zusammenführen, eine Familie gründen. Das ist die privateste Entscheidung jedes Menschen. Aber davon lebt die ganze Gesellschaft. Davon leben alle, dass Menschen das tun. Oder jetzt, dass sie zur Wahl gehen. Stellen wir uns vor, es ist Wahl und keiner geht hin. Das wäre das Ende der Demokratie. Das ist zwar nicht zu erwarten, das andere auch nicht, aber man muss es sich manchmal bewusst machen, denn wenn einer eine Familie gründet, weiß er und sie auch, jetzt werde ich viel Zeit verbringen mit Dingen, zu denen ich nicht verpflichtet bin. Bis hin zur Pflege von alten und kranken Menschen am Ende des Lebens. So sieht das aus. Und das alles zu erwarten von einem Staat, der für alle sorgt, das ist der Tod der Demokratie. Sozialstaat ist also etwas Eigenes, natürlich brauchen wir das. Das muss ich hier in diesem Rahmen von Kolping nicht sagen. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Aber eben noch einmal deutlich zu unterstreichen, das Ehrenamt, die Zivilgesellschaft, das gab es damals nicht, das Wort, auch zu meiner Studienzeit gab es das noch nicht, jetzt reden alle von Zivilgesellschaft, aber es ist ein gutes Wort, das heißt eine Bürgergesellschaft, wo Menschen sich wirklich einbringen, diskutieren, gebildet sind, sich informieren, nicht nur in Blasen und in Freundeskreisen und in Kreisen, wo man sich nur bestätigt und gegenseitig aufputscht in der Meinung, die man mit anderen nicht teilen kann. Das ist nicht Demokratie. Das ist der Tod der Demokratie. Ob wir das schaffen, ob ihr, wir als Kirche, Verbände, Gruppierungen, Gemeinschaften, Vereine in der Lage sind, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und einen solchen Beitrag zu leisten für eine lebendige Voraussetzung der Demokratie. Darauf kommt es an. Und deswegen haben wir hier geschrieben, warum eine echte, starke Demokratie uns alle braucht. Es ist im Grunde genommen die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Die globalen Herausforderungen, die können wir nicht ändern jetzt. Da werden wir sicher in schwierige Zeiten kommen. Gerade die Themen, die uns in der katholischen Soziallehre interessiert haben, in Laudato Si, Fratelli Tutti, also die Grundlagen der Verkündigung von Papst Franziskus, die werden jetzt beiseite geräumt. Das müssen wir wissen und da müssen wir gegen angehen. Wir müssen auch unsere politischen Parteien daran erinnern. Natürlich geht es auch immer um uns, geht es um unsere Arbeitsplätze, um unser Wohlergehen, unseren Wohlstand. Wir werden die Probleme weltweit nicht lösen, ohne dass wir versuchen, auch zusammenzuarbeiten und das Weltgemeinwohl im Blick zu behalten und vor allen Dingen die Armen zu integrieren. Wenn das jetzt im globalen Zusammenhang zwischen den Großmächten China und Amerika und Europa versucht, sich einigermaßen über Wasser zu halten, mit den Fragen der Macht entschieden wird oder sogar des Militärs, wie wir es jetzt sehen, dann gnade uns Gott. Das ist nicht die Welt, für die wir gearbeitet haben. Aber nicht aufgeben. We will never surrender. Wir haben den längeren Atem vielleicht. Aber wir müssen aufwachen. Wir müssen politischer werden, engagierter werden. Denn auch unsere Demokratie ist, wie man in Bayern sagt, keine Gemeindewiese. Wir müssen uns immer wieder neu einbringen. Ich habe hier ein Zitat von Adolf Kolping. Mit dem faulen Motto, die Welt ist verdorben und schlecht, also muss man sie im Stich lassen, also ist jede Mühe vergeblich, legt man nicht allein seine elende Faulheit, die sich damit decken will, sondern nicht minder seine Unwissenheit von der nächsten Umgebung an den Tag. Ich habe es ja versucht, in der Predigt aufzugreifen. Es ist keine Zeit zu feiern, zuzuschauen, gewähren zu lassen, bloß zu jammern und zu klagen, sondern es ist Zeit zu handeln, Zeit zu wirken, und zwar für jeden, ohne Unterschied, wie es ihm nach Maßgabe seiner Kräfte und Mittel nur möglich ist. Die Zukunft der Demokratie liegt also auch in unseren Händen, wenn wir sie beherzt, auch engagiert aufgreifen, im Kleinen wie im Großen, dafür arbeiten. Und die Grundlage der Demokratie, ich wiederhole es, bleibt im Grunde die weihnachtliche Botschaft. Da ist das Kind, und dieses Kind ist der Bruder aller Menschen geworden. Alle Menschen haben eine Gleichheit. Das ist die größte Revolution, die jemals ausgesprochen wurde auf dieser Welt. Mehr als jeder revolutionäre Text, mehr als das marxistische, kommunistische Manifest. Das ist etwas, was unerhört ist, dass alle Menschen Brüder und Schwestern sind. Fratelli tutti eben. Und deswegen eine Würde, die geachtet werden muss, und eine Gemeinschaft. Das gehört zum Dogma der Kirche, zum Glaubensbekenntnis der Kirche, dass die Menschheit eine Menschheitsfamilie ist. Deswegen kann Nationalismus nie katholisch sein. Patriotismus, ja, dass wir unsere Heimat lieben, ist ja keine Frage. Aber Nationalismus, niemals. Und für die Demokratie der Zukunft ist wichtig, dass sie auch ihre Grenzen kennt. Sonst wird sie zur Ideologie, zur Fantasie von einer, ja, von einer messianischen neuen Welt. Trump wird ja fast wie ein Messias verehrt. Die evangelikalen Christen, aber auch viele Katholiken, halten ihn für einen neuen Kyros. Das kann man alles nachlesen, der das Volk aus der Verbannung führt. Vor einigen Tagen hat er von der christlichen Renaissance Amerikas gesprochen. Weiß nicht, was er darunter versteht. Aufgepasst. Aber die Demokratie kann auch Schaden nehmen von denen, die nicht die Verantwortung im Blick behalten und die Grundlagen. Die meinen, alles sei eine Sache der Abstimmung. Habermas, Jürgen Habermas, der große Philosoph, mit weit über 90 Jahren, hat einmal auf 2, 3 Punkte hingewiesen. Er selber nennt sich religiös unmusikalisch. Aber er sagt, der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf, den kann man nur in religiöser Weise darstellen. Da haben wir noch keine Worte dafür. Wenn der Mensch der Schöpfer von anderen Menschen wird, dann ist die Gleichheit am Ende und die Demokratie auch. Das ist die Frage dann der künstlichen Intelligenz oder der bioethischen Frage. Das hat er gut vorausgesehen. Die Frage der Gerechtigkeit und Versöhnung. Auch wenn Kriege einmal zu Ende gehen, gibt es Versöhnung mit Aufrechnung und Aufarbeitung, wie wir das immer hören. Bis zum letzten Komma wird es nie gelingen. Im alten Europa, zuletzt im Wiener Kongress, gab es einen Friedensschluss auch mit denen, die besiegt waren. Die saßen am Tisch. Die waren nicht irgendwo anders, die saßen am Tisch. Frankreich saß am Tisch, im 30-jährigen Krieg sowieso. Und es gab das sogenannte Pactum Oblivionis. Vergessen. Wir fangen neu an. Wir können nicht bis zum Letzten die Kriegsschuld am 30-jährigen Krieg oder bei den anderen Kriegen nachverfolgen. Das ist ja eine Entwicklung der Neuzeit. Und die Friedensverträge begannen mit der Formel in nomine individuae trinitatis, im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Das haben wir nicht mehr, aber wir spüren dieses Vakuum, dass es einen Ort geben muss, wo man auch das Thema der Versöhnung überhaupt aufrufen kann. Das geht nur in religiöser Sprache. Versöhnung, dass der eine dem anderen verzeiht und nicht aufrechnet und sagt, jetzt ist es gut, wir müssen als Nachbarn wieder miteinander leben. Die Ukraine und Russland, die Palästinenser und Israel, sie müssen miteinander leben. Ich sehe keine Kraft, die so stark ist wie das Christentum, überhaupt das zu thematisieren. Schwierig ist das. Aber eine Gesellschaft, die nicht die Kraft der Versöhnung auch hat in sich, bei all der Ungleichheit, die stärker geworden ist. Nicht die Armut ist stärker geworden. Wenn Sie die Statistik anschauen, der Wohlstand in der Welt ist gestiegen, aber Statistik sagt viel. Die ganze Welt, ja, dann ist die Statistik so, aber im Einzelnen, konkret auf die Länder bezogen, ist die Ungleichheit größer geworden. Die Armut geringer, aber die Ungleichheit zwischen den Gruppen größer. Und das ist eine große Gefahr für die Demokratie. Menschen sind gleich an Würde, sie müssen nicht das Gleiche verdienen, das ist ja ganz klar. Aber wenn die Ungleichheit zu stark wird und Menschen den Eindruck haben, auf Dauer werden sie abgehängt von der Entwicklung, von dem, was vorangeht, immer weiter abgedrängt, dann kann die Demokratie nicht gut leben. Deshalb brauchen wir, und der Gottesdienst gehört auch dazu. Auch das hat mich fasziniert, dass Jürgen Habermas am Ende seiner 1500 Seiten auch eine Geschichte der Philosophie den Gottesdienst erwähnt. Als das, was eine Gesellschaft nicht machen kann, obwohl er selber sagt, er ist ja nicht jetzt religiös, aber solange so etwas passiert, dass hier eine Stelle aufgerufen wird inmitten der Gesellschaft, die wir Gott nennen, dann haben wir einen Auftrag auch als Christen, das mit einzubringen und deutlich zu machen, was wir darunter verstehen, was das bedeutet, dass das menschendienlich ist, nicht irgendetwas oben, sondern eine Kraft, eine Wirklichkeit, die uns allen Rückenwind gibt und den Horizont der Würde des Menschen aufreißt. Ja, und da sind wir eigentlich am Ende. Die Arbeit am Gemeinwohl, global, am globalen Gemeinwohl, ist unser Auftrag als Mitglieder der katholischen Kirche, der weltumspannenden Kirche, der Kirche, die wirklich weltumspannend auch realisiert werden kann, die nicht in Grüppchen zerfällt. Schwierig genug ist das, das wissen wir aus den innerkirchlichen Diskussionen, aber es ist etwas Einmaliges. Und daraus ergibt sich eine Sendung, die wir niemandem anders abtreten können. Es ist unsere Sendung. Und ich bin da sehr traditionell. Das wollte Jesus so. Er wollte, dass es eine Kirche gibt, eine Gemeinschaft, die weltweit diese Themen aufruft und sich engagiert. Und das tut ja Kolping, der Kolping-Verband, Gott sei Dank. Ja, die Religion sollte also, das sei mein Schlusswort, nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein. Eine große Ikone des 20. Jahrhunderts war für mich das Treffen von Johannes Paul II. In Assisi 1986, das Treffen der Weltreligion. Gab es viele Kritiker in der Kirche, die gesagt haben, kann man das so machen mit den Religionen? Er hat das durchgesetzt. Er war ein freier Mensch, ein großer Papst. Er hat gesagt, das machen wir. Und wir haben alle gedacht, als junge Priester auch, das ist ein gutes Bild. Religionen sind im Kern friedenstiftend. Und heute sind sie oft Teil des Problems, polarisierend. Schwadronieren von Identität, von kultureller Identität, von Ausgrenzung. Wir und die anderen. Das ist nicht Christentum. Deswegen, Religion und der Glaube an Christus soll Teil der Lösung sein. Teil auch einer Fundierung, einer Verlebendigung einer wirklichen demokratischen Kultur. Das erhoffe ich mir und da sollte Kolping seinen Beitrag leisten. Dankeschön.
Sie hörten den Festvortrag von Kardinal Reinhard Marx im Rahmen des Kolping-Gedenktages im Kolpinghaus München Zentral zum Thema, warum eine starke Demokratie uns alle braucht.
Das war die Kolpingstunde, produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.